Steuergeschenke sind unser Thema. Steuergeschenke, bis der Arzt kommt. Dazu nun ein Kommentar von Gernot Hassknecht vom Mitteldeutschen Rundfunk.
Steuern runter, Wachstum rauf. So einfach geht die Milchmädchenrechnung. Allein die Gleichung hat einen Haken. Sie geht nicht auf. Erst im Mai 2010 will Schwarz-Gelb nachzählen, wie viel Geld noch zu verschenken ist. Die Antwort steht jetzt schon fest. 0 Euro sind schnell verteilt. Uns Steuerzahler stellt sich da nur noch eine Frage. Wer hat euch Pennern eigentlich ins Gehirn geschissen? Wir haben es doch längst kapiert. Geschenkt kriegen wir original gar nichts. Und wenn doch, dann klaut ihr Verbrecher uns das Doppelte an anderer Stelle. Glaubt ihr denn, das mag keiner? Sehe ich aus wie ein Vollidiot? Los, Westerwiller, sag's mir ins Gesicht. Sehe ich aus wie ein verdammter Vollidiot? Euch Brüdern will ich jetzt mal was sagen. Steckt euch eure beschissenen Steuergeschenke mit Anlauf hinten in eure fetten Ärsche.
Nummer 184, Zensur Solarbeit. Hallo und herzlich willkommen zum 184. Kompott, den ich am heutigen Freitag, dem 4. Dezember 2009, bei schon wieder eklig pissigem Wetter, aufgenommen habe.
It is 13:26.
Immerhin, das funktioniert. Bei schon wieder pissigem Wetter. Das hatte ich so nicht bestellt. Zis. Was immer das werden soll hier, wenn das fertig ist. Und irgendwie verwirrt mich hier gerade noch was. Egal. Das Intro habe ich aus der Heute-Show geklaut, die irgendjemand bei YouTube hochgeladen hatte. Vorher kannte ich die Sendung noch gar nicht. Und danach kenne ich die Sendung eigentlich auch immer noch nicht, weil es gibt da irgendwie keinen Podcast von. Wenn es da einen Podcast von gäbe, würde ich die Sendung mir regelmäßig ansehen. Weil das ist eine ZDF-Sendung, interessanterweise. Inhaltlich gibt's heute wieder das, was es eigentlich immer gibt hier, nämlich zwei Teile Politik, ein Teil Tech und Space mit Mafia. Das Ganze bei Wetter, was wie letzte Woche von ganz, kalt, aber geht so, über Pisswetter zu gewechselt ist. Guckst du so, Hund? So, und was ihr euch jetzt gerade genau auf die Ohren packt, ist dann übrigens Teil 1, die Politik, die erste Hälfte für diese Woche, mit diversen Meldungen, die letzten Freitag passiert sind, nachdem ich mit den Podcast-Aufnahmen fertig war. Light Rain sagt es, Partly Sunny und Nippy. Das Nippy kann ich bestätigen, den Rest nicht. Weder Light, noch Rain, noch Partly, noch Sunny. Ja, so. 6 Grad haben wir, die fühlen sich wie 4 oder 3 an. Wind macht 7 bis 11 km/h aus dem Southeast. Und jetzt muss ich hier erst noch... Klonk. Blieb. Das Kabel reinmachen, damit ich beweisen kann, dass ich auch Blieb machen kann. So, da bin ich dann wieder. Weil, wenn ich das nicht sage, das Übliche. So, dann gucken wir doch mal, was habe ich mir denn hier aufgeschrieben für heute. Ist eine ganze Menge, weil, wie ihr ja mit Sicherheit mitgekriegt haben werdet, gab es letzten Freitag eine ganze Menge Meldungen, die erst dann passiert sind, als ich mit dem Podcast aufnehmen schon fertig war. Ich kann hier eigentlich mal... So, meine Hörlautstärke runterdrehen. Wobei, das ist fast schon wieder zu leise. So. Und zwar die erste Meldung, die es gab, kam Freitagnachmittag. Dass nämlich Herr Franz Josef Jung seinen Rücktritt als Arbeitsminister erklärt hat. Und zwar, eben wegen der Afghanistan-Bombardierungsgeschichte, weil, da gab es nämlich noch das schmackhafte Detail, das hatte ich vorher gar nicht mitgekriegt, dass der Bericht, der da letzte Woche vermeldet wurde, dass es den gab, den hatte Jung auf seinem Schreibtisch, den will er allerdings ungelesen wieder abgegeben haben. was denn die Frage aufwirft, hey, es geht ja nur um eine umstrittene Bombardierung von unter anderem Zivilisten. Ja, da muss man natürlich keine Berichte lesen. Ja, also Jung will den Bericht nicht gekannt haben und hat dann offiziell auch nochmal verkündet, ja, aber er habe den Bundestag ja stets nach seinem Wissen informiert. Ja, und dann zwischendurch aber so frei nach dem Motto, informiert mich bloß nicht, weil was ich weiß, das muss ich ja dann auch zugeben. Na, also, ja, wenn man da mal so ganz scharf drüber nachdenkt, stellt man irgendwie fest, das ist irgendwie so ein bisschen komisch. Ein Herr Minister, der sich offiziell nicht informieren lassen will, darf einem alles so ein bisschen komisch vorkommen, aber ja. Na, und der Gartenzwerg, der Wilhelm, der spielt dann einen auf erstaunt, weil, ja, neun Berichte hätte ihm ja niemand gegeben. Ja, mei, wenn er nicht sagen kann, gebt mir alle Berichte, dann heißt das effektiv, die Leute gehorchen ihm nicht. Na, ich meine, der hat sein neues Ministerium nicht im Griff. Oder was soll ich da jetzt rauslesen, wenn er behauptet, er hätte Berichte nicht bekommen? Oder spielt er auch einen Spielmarke, informiert mich bloß nicht? Kann natürlich auch sein. Na, also, ja, letzten Freitagnachmittag ist also Franz Josef zurückgetreten, beziehungsweise hat offiziell verkündet, dass er zurücktritt. Und ja, das Merkel hat das dann auch ohne Widerspruch angenommen. Wieso habe ich hier jetzt eigentlich... Ach, egal. Dass die Kabel sich vertüdeln. Wieso eigentlich Created Montag? Hm, egal. Dann gab es ja das Problem, dass man ja nun irgendwie einen neuen Minister braucht. Weil wenn ein Minister geht, braucht man sinnigerweise einen neuen. Wäre sonst so irgendwie so ein bisschen suboptimal, wenn man keinen Minister hätte. Und da hat sich das Merkel dann ganz besonders kreativ überlegt, dass sie Zensursula zum neuen Arbeitsminister macht. Weil Zensursula ist ja so qualifiziert, zum Thema Arbeit sich zu äußern. Also offizielle dpa-Meldung. Merkel von der Leyen wird Arbeitsministerin. Berlin, die bisherige Familienministerin Ursula von der Leyen, wechselt ins Arbeitsministerium. Das bestätigte Bundeskanzlerin Angela Merkel nach dem Rücktritt des bisherigen Ressortchefs Franz Josef Jung in Berlin. Neue Familienministerin wird dann die hessische CDU-Abgeordnete Christina Köhler. Damit musste die neue schwarz-gelbe Koalition nach nur einem Monat zum ersten Mal das Kabinett umbilden. Jung hatte nach dem verheerenden Luftangriff mit bis zu 142 Toten und Verletzten in Afghanistan sein Amt niederlegen müssen. Da hat sich mir als erstes erstmal die Frage aufgedrängt, ob irgendjemand die Köhler kennt. Ne, weil eine Frau, deren Qualifikation offensichtlich darin besteht, dass sie aus Hessen kommt, das scheint wohl ihre ultimative Qualifikation zu sein, die muss ich nicht unbedingt besonders lustig finden. Was ist das eigentlich für ein bunter Vogel hier? Komischer bunter Vogel. Ne, ich habe nur gerade keinen Kochtopf dabei. Na, also, ja, und Zensursula als Arbeitsministerin. Ja, hey, dann stellt sie Stoppschilder vor die Arbeitsämter. Dann gibt's keine Arbeitslosen mehr, weil die dürfen da ja nicht reinkommen. Na, dann gibt's die 20%. Die wissen, wie man um so ein Stoppschild rumwandert. Also, ja. Dann hatte ich mich im Laufe der Woche auch noch mal ein bisschen über Köhler informiert. Was ja jetzt so ein bisschen verwirrend ist, weil jetzt gibt's auf einmal zwei Köhlers in der Politik. Einmal Hotte und einmal die Familien. Ministerette da, die neue. Also es sieht so aus, da gab es, was war denn das, Heute-Journal, Tagesthemen, eins von den beiden, wo die dann interviewt wurde und stellt sich raus, naja, die war schon ganz früh christlich zensierende Union-Gruppi, wollte mit 12 in die jungen Zensoren Union eintreten, was ihr dann verwehrt wurde, weil da muss man mindestens 14 sein, ist jetzt 32 und soll angeblich irgendwann demnächst mal heiraten. Balup. So, und ansonsten Qualifikationen, naja, sie wäre wohl irgendwie im BND-Untersuchungsausschuss aufgefallen. Ne, also zu gut Deutsch, sie hat keine Familienqualifikation. Gar keine. Nicht mal mehr wie Zensursula als Familienbrutkasten, die ja da wenigstens Selbsterfahrungen hat, sondern so gar keine. Na, also, ja, plus eben konservativer Kohlgruppi. Oder anders ausgedrückt, Die Frau wird überhaupt gar nichts besser machen. Auch wenn sie sich da noch überhaupt nicht geäußert haben muss zu. Kann man sich das schon mal irgendwie an einem Finger zusammenrechnen. Mit gesteigerten Mengen an Intelligenz in der Politik des Bundesfamilienministeriums rechne ich jedenfalls nicht. Na, aber hey, immerhin. Jawohl, ja. Da habe ich doch nur drauf gewartet. Was basteln die da eigentlich an dem Schild? Boing, boing. Guck jetzt hier mal schön an. Motor aus hätte gar nicht gemusst, aber na egal. Jedenfalls habe ich mir noch rausgeholt Kölobrudel. Köhler will von der Leyen Politik fortsetzen. Berlin, die neue Familienministerin Christina Köhler will an der Arbeit ihrer Vorgängerin Sensursula von den Leyen anknüpfen. Das sagte sie im ZDF. Von der Leyen sei eine, Zitat, ganz tolle Familienministerin gewesen. Komisch, das muss irgendwie heftig an mir vorbeigerauscht sein. Habe ich irgendwie gar nichts von mitgekriegt. Ganz tolle Familienministerin. Sie hat die Geburtenzahlen gesenkt. Das ist ganz toll, oder was? Na, also, was da jetzt nun ganz toll gewesen sein soll, ist mir irgendwie alles entfleucht. Keine Ahnung. Mag vielleicht auch daran liegen, dass Familienpolitik nicht mein Hauptinteresse ist, aber ich habe zumindest nirgendwo was mitgekriegt, wo sie denn nun ganz tolle Arbeit geleistet hat. Aber egal. Das sind wirklich sehr große Fußstapfen, in die ich da trete. Die von ihrer Vorgängerin angestoßene Kinderbetreuung müsse in den kommenden Jahren vollends in die Tat umgesetzt werden. Von der Leyen wird Nachfolgerin von dem zurückgetretenen Arbeitsminister Franz Josef Jung. Das ist eine Meldung von Freitagabend, 19.54 Uhr. Na, also, sie will die Politik fortsetzen. Heißt Politik fortsetzen, das Geschwafel über die Zensur kommt dann auch wieder mit auf den Tisch? Oder heißt Politik fortsetzen, genau dieses Thema blenden wir mal eben aus? Na, das wäre die Frage, die mich am dringendsten interessieren würde. Alles andere ist dann sicherlich auch nicht uninteressant, aber nicht ganz so dringend. Na, also ich habe zu gut Deutsch noch keine offizielle Aussage dazu gelesen irgendwo oder gehört. Die sagt doch nicht leise, die S-Bahn. Da kann ich glatt drüber reden. Ja, 9.40 Uhr haben wir es übrigens. Na, also, ja, da hatte ich also so das kleine, aber unauffällige Problem, dass mir nicht so ganz klar ist, was die Frau denn jetzt nun eigentlich in der Zukunft machen will. Aber hey, das ist ja normal. Dann gab es auch am Freitag die Meldung, Oettinger, der noch baden-württembergische Ministerpräsident, der ja in die EU-Kommission verfrachtet wird, dem hätten die EU-Kommissare jetzt das Amt als Energiekommissar zugedacht. So, das soll er dann irgendwie, was war das, Anfang nächstes Jahr? Also nicht mehr dieses Jahr auf jeden Fall antreten. Naja, ich meine, gut, dieses Jahr geht ja auch nicht mehr, ist ja schon fast vorbei, das Jahr. Na, also, ja, Energiekommissar. Ich meine, macht ja nichts, dass der Kerl da überhaupt keine Ahnung von hat. Das scheint da ja wohl irgendwie Einstellungsvoraussetzung zu sein, dass das Thema, auf das man gesetzt wird, einem so fremd ist wie nur sonst was. Dass man da vielleicht mal irgendwo von gehört oder gelesen hat, aber mehr auch nicht. Von daher ist er schon qualifiziert genug. Na, da gab es ja dann auch so Geschichten von wegen, ja, hier die Postenumschiebung da. Wie in der Regierung. Da wird dann jemand von Amt A nach Amt B geschoben. Und Amt A und Amt B haben nur irgendwie überhaupt nichts gemeinsam, außer dass sie beide in der EU-Kommission liegen. Na, oder anders ausgedrückt, wenn man davon ausgeht, der Mensch hätte von Amt A Ahnung, dann muss man nicht davon ausgehen, dass er von Amt B Ahnung hat. Aber trotzdem wird er von A nach B geschoben und so, was soll das? Naja, politisches Ränkespiel. Da wird nicht nach Qualifikation verteilt, sondern da wird nach politischen Erwägungen verteilt. Also zu gut Deutsch nach, wer zahlt da am meisten. Aber das ist jetzt meine böse Interpretation. Irgendwie sehe ich hier keine Pferdeviecher auf der Weide. Egal. Dann gab es auch am Freitag die Entscheidung im christlichen deutschen Fernsehen, was irgendwie noch geringfügig anders hieß, Nämlich der, was war es doch gleich? Der Verwaltungsrat war es, glaube ich, Aufsichtsrat, irgendwie sowas. Das ZDF hat den Chefredakteur Brenda abgesägt. Was eigentlich rein juristisch gar nicht hätte gehen dürfen. Na, eigentlich darf ein Chefredakteur nur abgesägt werden, wenn entweder sein Vorgesetzter ihn loswerden will, was der nicht wollte, oder wenn der mit den berühmten silbernen Löffeln erwischt wird. Beides ist in diesem Falle nicht eingetreten. Eigentlich hätte also das Aufsichtsgremium nur ja stimmen dürfen. Uneigentlich sind da, wie war das, 9 Plätze CDU gesteuert. Und ja, man hätte 9 Ja-Stimmen gebraucht bei den 14. Also will heißen, es war von Anfang an klar, dass das nichts werden würde. Und genau das ist eingetreten. Roland Kotz ist also mit seinem Absägen des Chefredakteurs durchgekommen. Und abgestimmt wurde übrigens ausnahmsweise geheim, auf Wunsch eines Roland Kotz. Was dann die Frage aufwirft, darf man jetzt das christliche deutsche Fernsehen als CDU bestimmt bezeichnen? Na, also was da halt auch auffällig ist, da gibt's ja auch SPD-Pfeifen, ne? Den Braunbär da, Beck. Und wie heißt er doch gleich? Da den Berliner Obervorturner. Die sitzen da beide auch und dann noch irgendwie noch ein paar Leute. Und die haben alle ihren Arsch nicht in die Höhe begeben. Weil eigentlich, na, eigentlich wird uns das öffentlich-rechtliche Fernsehen und das öffentlich-rechtliche Radio. Das war so klar. Ja. Bist du weg? Ja. Eigentlich wird uns ja das öffentlich-rechtliche Fernsehen und Radio damit verkauft, dass es von der Politik unabhängig sei. Wir zahlen Gebühren, damit die Politik keinen Einfluss darauf hat. Und dann tauchen in den Aufsichtsgremien genau die Politikfratzen auf, die eben gerade die Regierung beeinflussen. Also ich meine, ein Roland Kotz. Ja, ich weiß, dass er nicht Kotz heißt, aber wenn das Merkel ihn kotzen, dann darf ich das auch. Also der taucht da auf, pöbelt rum, argumentiert mit irgendwelchen Einschaltquoten, nur um dann den Brenner abzusägen, weil der ihm halt irgendwie persönlich unsympathisch ist, ist so meine Vermutung, weil der halt auch mal böse Fragen gestellt hat. Na, der hat halt nicht brav gekuscht. Da gibt's auch das schicke Georg Schramm-Video, das habe ich schon nominiert für den nächsten Podcast. Diesen Podcast habe ich ja leider alles schon voll gehabt, gestern vor allem. Na, also was soll das? Da gibt es also zu gut Deutsch jemanden, der den Arsch in der Hose hat, einfach auch mal allen Richtungen gegens Knie zu pinkeln. Ne, ist nicht so, als wäre der irgendwie nur gegen die CDU kritisch gewesen. Da sind die Pferde. Sondern der ist gegen CDU und SPD. Ne? Also da gab's schicke Videoausschnitte, wo er eben auch einem Gerhard Schröder ordentlich ins Knie gepinkelt hat. Na, also der ist nicht irgendwie Anti-CDU oder Anti-SPD, sondern der ist einfach kritisch allen gegenüber. Und das ist ja genau das, was man braucht. Leute, die immer nur brav nicken und sagen, ja, Herr, so ist es, Herr, brauchen wir nicht. Dafür haben wir das öffentlich-rechtliche Fernsehen hier schließlich. Dass eben sowas nicht passiert. Und dann passieren so Dinge, dass dann, wenn dann jemand also kritisch ist, der abgesägt wird. Ja, hallo, was soll denn das? Na, was wird das, wenn es fertig ist? Sollen dann alle Kritiker abgesägt werden? Sind übrigens nur 2 Pferde. Na, also, ja, das finde ich, also im Minimum finde ich das bedenklich. Im Maximum finde ich das noch viel schlimmer. Na, das christliche deutsche Fernsehen von Kochs Gnaden. Regierungsfern, my ass. Naja, ich meine, okay, er ist nicht Regierung. Zumindest nicht Bundesregierung. Aber warum da überhaupt so Figuren wie der Beck und der, wie heißt er doch gleich, von der SPD? Und der Kotz und wer nicht alles da rumsitzen dürfen in einem Aufsichtsgremium eines öffentlich-rechtlichen Fernsehsenders, der ja nun offiziell als politikfern gelten soll. Na, also ich meine, mein Eindruck zumindest von den Heute-Sendungen, als ich sie mir noch angeguckt habe, war der, dass die doch eher der CDU zugeneigt sind, was so die Berichterstattung angeht. Im Heute-Journal sind sie ja freundlicherweise dann doch recht ausgeglichen oder zumindest nicht offensichtlich in eine Richtung neigend. Na, also, das ist, sagen wir mal so, Da gibt es ja jetzt irgendwie mehrere Leute, die sich jetzt vor das Bundesverfassungsgericht begeben können, um gegen diese Entscheidung juristisch vorzugehen. Mit dabei sind also erst entweder eine Bundestagsfraktion, die diesen Antrag stellen darf, oder ich meine irgendwie ein Land, also Ministerpräsident. Und da sind ja jetzt dann nun genügend Ministerpräsidenten auch von SPD-regierten Ländern mit im Gremium gewesen, dass auch nur ein einziger von denen seinen Arsch mal in die Höhe begeben müsste und sagen müsste, nee Leute, so nicht. Karlsruhe, werft mal einen Blick drauf. Kann das eigentlich angehen, dass hier ein staatsferner Sender von irgendwelchen Regierungspfeifen kontrolliert wird? Ich meine, konsequente Reaktion wäre, man müsste die Regierungspfeifen einfach gründlich rauswerfen. Und nein, auch keine Spielchenmarke, dann kommt irgendwie jemand von Kochs Gnaden. Das geht nicht. Das geht einfach gar nicht. Na, also ich meine, wenn die Parteien ihre eigene Berichterstattung quasi dadurch bestimmen, dass sie Leute absägen, dann geht das nicht. So. Genug drüber aufgeregt. Dann hätte ich da noch die Meldung, Röttgen spielt jetzt grün. Röttgen will Umweltgesetzbuch erneut vorlegen. Düsseldorf, zweiter Versuch, Bundesumweltminister Norbert Röttgen, will das in der Großen Koalition gescheiterte Umweltgesetzbuch erneut vorlegen. Ich glaube, wir müssen anspruchsvoller sein. Klima- und Ressourcenschutz kann ein eigenes Rechtsgebiet werden, sagte Röttgen der Rheinischen Post. Das würde nicht zuletzt der Rechtsklarheit und Rechtssicherheit dienen. Röttgens Vorgänger Sigi Popp war mit einem einheitlichen Gesetzeswerk an dem Widerstand der CSU gescheitert. Und nein, ich nehme ihm den Grünen nicht ab, vor allem nicht, weil er, wie war das, als Aufsichtschef für Atomkraftwerke hat er jetzt jemanden benannt, der auch schon unter der letzten schwarz-gelben Regierung das Amt hatte, danach dann zu FIAC gewechselt ist, jetzt E.ON. Na, also zu gut Deutsch, jemand, der schon von der Industrie mit einem Pöstchen belohnt wurde für seine Arbeit und jetzt darf der wieder einen auf Aufsicht spielen. Hallo? Das darf doch nur irgendwie auffallen, dass der nicht völlig unabhängig sein kann. Das geht mal gar nicht. Na, aber hey, wir haben hier große Politik. Da muss das gehen. Das kann ja nicht sein, dass da nicht irgendwelche Leute dann da wieder Pöstchen belegen dürfen. Also ja. So, dann hätte ich da noch ein paar Meldungen aus der Zensur. Hotte will nämlich nicht, ist eine Meldung von Samstag. Laut einem Bericht des Magazins Der Spiegel will Bundespräsident Horst Köhler das umstrittene Gesetz gegen Internetsperren über Internetsperren gegen Kinderpornografie offenbar vorerst nicht unterzeichnen, schreibt die Tagesschau. Köhler habe zunächst von der Bundesregierung ergänzende Informationen zu der geplanten Neuregelung erbeten. Erst nach deren Auswertung wolle er darüber entscheiden, ob er das Gesetz unterzeichnen werde oder nicht. Ohne die Unterschrift von Köhler kann das Gesetz nicht in Kraft treten. Bla bla bla, gesperrt, bla bla, heftige Reaktionen bei Internetnutzern ausgelöst, bla bla, Minister prüfen Stopp des Gesetzes. Na, also, was da halt auffallen darf, er hat nicht gesagt, nein, er verweigert seine Unterschrift. Na, das wäre eine ganz klare Ansage, okay, dieses Gesetz ist offensichtlich so verfassungswidrig, dass der Bundespräsident mit seinem bisschen Prüfungsrecht, was er ja hat, das Gesetz nicht unterschreiben kann. Und das Gesetz ist verfassungswidrig genug, dass er da genügend Begründungen finden würde, um zu sagen, okay, er hat mit seinem Minimalprüfungsrecht festgestellt, er kann das nicht unterschreiben. Na, ein Gesetz, wo der Bund noch nicht mal mehr die Kompetenz für hat, darf er gar nicht erlassen. Er, der Bund. Ein Gesetz, wo zwischen erster und zweiter Lesung so viel dran geändert wurde, dass da jetzt ein Organstreitverfahren läuft, auch wieder nur wegen Taus. Ne? Irgendwie niemand sonst hatte den Arsch in der Hose, zu sagen, das finde ich jetzt aber äußerst unfreudig. Niemand sonst. Na, also zu gut Deutsch, Köhler hätte es nicht unterschreiben dürfen. Na, und jetzt hat er halt ein paar Rückfragen. Jetzt ist die Frage, was macht die Regierung? Warten Sie mit den Antworten auf die Rückfragen jetzt ein Jahr? Weil ein Jahr lang wollen Sie ja nicht zensieren. Steht ja im Koalitionsvertrag. Nicht, dass das, was im Koalitionsvertrag steht, irgendwie länger als 2 Minuten halten würde. Ne, siehe Swift, da kommen wir auch noch zu. Motorflugzeug. Aber immerhin. Na, oder antworten Sie jetzt schnell und Hotte sagt, nee, also dann nicht. Oder warten Sie mit der Antwort, bis Sie ein Gegengesetz rausgehauen haben, mit dem Sie dieses Gesetz wegwerfen? Na, weil ganz, ganz offiziell darf die Regierung als Exekutive nicht die Ausführung eines Gesetzes verhindern. So frei nach dem Motto, ja, liebes BKA, haltet euch mal nicht an dieses Gesetz. Das ist nicht verfassungskonform. Also da würde mich auch mal interessieren, wenn da jemand argumentieren will, das sei verfassungskonform, wie das denn gehen soll. Das ist so, wie die Polizei sagt, nö, ach, wir halten uns jetzt mal nicht an, sagen wir mal, an nicht gerade irgendwas Triviales, also so wie Anschnallpflicht oder so. Wir halten uns nicht dran, dass wir Leute nicht erschießen dürfen. Wir fahren einfach durch die Gegend, erschießen Leute. Wegen, weil wir wollen uns da nicht dran halten. Ne, das wäre auf den allerersten Blick offensichtlich irgendwie totaler Nonsens, wenn die Polizisten das beschließen würden. Ne, von daher, das darf so nicht bleiben. Jedenfalls ist jetzt also die spannende Frage, was passiert? Warten Sie ein Jahr mit der Antwort? Schieben Sie jetzt schnell ein Auflösungsgesetz hinterher? Ne, weil es ist ja in der Koalition, ist ja Konsens, dass Sie dieses Gesetz jetzt nicht haben wollen. Löschen statt sperren wollen Sie erstmal haben. Und schieben dann irgendwie in einem Jahr dann nochmal das Gesetz durch die Gegend, dann wenn es nicht mehr so auffällt. Beziehungsweise, ne, das ist ja der andere spannende Punkt, da kommen ja über EU oder ACTA oder sonst wo kommen ja dann wieder Internetzensurregelungen mit durch. Da könnte man dann damit argumentieren, dass man die ja jetzt braucht. Na, also, ja, Hotte sagt, er hat noch Informationsbedarf. Und ich warte ab, was da noch kommt. So, dann gab es da noch die Originalmeldung von Spon. Kritiker halten das Internetsperrgesetz für unvereinbar mit dem Grundgesetz. Nun hat auch der Bundespräsident Köhler Bedenken. Er will nach Spiegelinformationen das Gesetz nicht ohne weiteres unterzeichnen, verlangt eine Stellungnahme der Bundesregierung. Hamburg. Ergänzende Informationen hat Bundespräsident Horst Köhler von der Bundesregierung zum umstrittenen Gesetz zur Erschwerung des Zugangs zu kinderpornografischen Inhalten in Kommunikationsnetzen erbeten. Das Ding ist so lang, dass ich zwischendurch atmen müsste. Nach Informationen des Spiegel will Köhler erst nach Auswertung der Reaktion der Regierung entscheiden, ob er das von der bisherigen Familienministerin Censorsula von den Leyen initiierte Gesetz unterschreibt oder nicht. Zahlreiche Rechtsexperten betrachten das Internetsperrgesetz als verfassungswidrig. Siehe Hintergrundkasten links. Den habe ich aber nicht. Auch Rechtspolitiker der neuen Regierungskoalition wie Max Stadler, FDP, halten es für unvereinbar mit dem Grundgesetz, wollen aber trotzdem ihren Arsch nicht in die Höhe bewegen. Ne, gerade Stadler ist ja dadurch aufgefallen, dass er nur heiße Luft von sich gegeben hat. Der Kerl ist also auch schon durch eigene Aktivitäten unglaubwürdig geworden. Aber hey, im Koalitionsvertrag hatten Union und Freidemokraten vereinbart, das Sperrengesetz vorläufig nicht zur Anwendung zu bringen. Ein von Bundestag und Bundesrat verabschiedetes Gesetz kann jedoch nicht einfach zurückgezogen werden. Gesucht wird nun ein juristisch korrekter Ausweg. Möglich wäre etwa, dass Bundestag und Bundesrat eine neue Regelung verabschieden, mit dem das Gesetz über die Internetsperre wieder aufgehoben wird. Köhler könnte warten, bis dieses Änderungsgesetz bei ihm eingeht. Dann könnte er dieses ausfertigen und hätte das Internetsperrgesetz hätte sich erledigt. Der Berliner Staatsrechtler Ulrich Battes hielte ein solches Vorgehen im vorliegenden Fall sogar für sinnvoll, vor allem unter dem Gesichtspunkt, eine unnötig gewordene, weil politisch nicht mehr gewollte Norm zu vermeiden. Die Regierungskoalition könnte sich damit zugleich aus einem anderen Dilemma befreien. Eine Nichtanwendung des Gesetzes, wie es der Koalitionsvertrag vorsieht, so Battes, sei hochproblematisch. Wäre das Gesetz erst einmal ausgefertigt, könnte die Bundesregierung es allenfalls für unanwendbar erklären, wenn sie es für verfassungswidrig hält. Der schwarze Peter liegt nun bei der Regierung, nicht beim Präsidenten. Ja, und bisher habe ich noch nichts vernommen, was irgendwo so aussieht, als käme da was. Ja, da hatte ich mir dann nochmal aufgeschrieben, ja, Hotte hat Fragen. Das heißt jetzt nicht, dass er da Nein gesagt hat, sondern er hat einfach nur Fragen. Kann durchaus noch ein Ja geben. Die Regierung kann sich jetzt also ein Jahr Zeit nehmen. Oder, spätestens mit ACTA wird das Ganze wieder zum Thema. Also, hat ja eh alles schon. Und dann gab es da Heise am Freitag, die weiße IT, auf Initiative von Niedersachsens Innenminister Uwe Schünemann. Dieser Patient ist ebenfalls bereits bekannt und müsste unter Dauermedikation gestellt werden, die er allerdings irgendwie nicht nimmt. Auf Initiative von Niedersachsens Innenminister Uwe Schünemann hin haben IT-Firmen, Verbände, Ärztevertreter und Wissenschaftler ein Bündnis zum Kampf gegen den sexuellen Missbrauch von Kindern unter dem Titel White IT geschmiedet. Noch immer gibt es keine effektive Bekämpfung von Kinderpornografie im Internet, monierte der CDU-Politiker bei der Vorstellung der Allianz am heutigen Freitag in Berlin. Ziel der Vereinigung sei es, eine ganzheitliche Strategie unter Einbeziehung vorhandener Maßnahmen von Staat, Wirtschaft und Forschung zu entwickeln. Dabei gehe es um Prävention, Strafverfolgung und Hilfe für die Opfer. War genauso wie um die Schaffung technischer, rechtlicher und politischer Instrumente. Der neue Bund ergänzt bereits seit Jahren bestehende Aktionen und Hotlines wie Netz gegen Kinderporno, die vom Verband der deutschen Internetwirtschaft ECO, jetzt muss ich mal kurz gucken, dass ich hier noch über die Straße komme, weil ich höre die S-Bahn da schon und ich will aber noch über die Straße. Lalalala. Der neue Bund ergänzt bereits seit Jahren bestehende Aktionen und Hotlines wie Netz gegen Kinderporno, die vom Verband der deutschen Internetwirtschaft ECO und der freiwilligen Selbstkontrolle Multimedia-Diensteanbieter FSM, betriebene Internetbeschwerdestelle und den internationalen Zusammenschluss InHope. Durch Öffentlichkeitsarbeit von White IT soll der zuletzt gemachte Verbund, genannte Verbund, nun nach Fachkreisen auch der breiten Öffentlichkeit bekannt gemacht werden. Als erste konkrete Maßnahme nannte Schünemann eine kriminologische Grundlagenstudie zum Thema Kinderpornografie durch das Kriminalwissenschaftliche Institut der Universität Hannover. War das nicht Pfeiffer, der auch Killerspiele ganz schlimm findet? Will heißen, einen Verein, den ich jetzt schon unwürdig finde, der sich schon lächerlich gemacht hat in der Vergangenheit, aber ja. In dem Gutachten sollten Herkunft, Verbreitung und Umgang mit kinderpornografischem Material erforscht werden. Oder anders ausgedrückt, er gibt zu, wir haben noch keine Ahnung. Na, ich meine, die Bundesregierung hat keine Kenntnisse, ist die offizielle Aussage der Regierung gewesen. Mit ersten Ergebnissen sei schon zur CeBIT 2010 zu rechnen. Man werde sich aber keinen zu engen Zeitrahmen setzen. Zunächst würde hinter verschlossenen Türen gearbeitet. Dafür sei die Grundlagenforschung abzuwarten. Generell machte der Minister klar, dass wir eine politische Antwort haben müssen. Als prekär bezeichnete er die Zusammenarbeit mit Nationen, die wenig Anzeichen eines Rechtsstaates aufweisen, ja Deutschland zum Beispiel. Bei diesen werde es schwierig sein, von der internationalen Staatengemeinschaft Unterstützung zu erhalten. Es müsse aber Rechtsklarheit hergestellt werden. Nein, von der internationalen Staatengemeinschaft da irgendwie Hilfe zu erhalten, ist relativ sehr einfach. Es sei denn, es handelt sich nicht um die Missbrauchsdokumentationen, von denen Sensorsula immer geschwallt hat. Eine Missbrauchsdokumentation international ächten zu lassen, dürfte eine ziemlich einfache Sache sein. Na, versucht es doch ein einziges Mal. Zeigt mir ein einziges Dokument, was ihr nicht gelöscht kriegt, was eine Missbrauchsdokumentation ist. Das würde mich echt mal interessieren. Gibt's nämlich nicht. Nikolaus Forgo von der Hochschule unterstrich, dass im Kampf gegen Kinderpornos die Informationsfreiheit, das Recht auf informationelle Selbstbestimmung und das neue Computergrundrecht nicht geopfert werden dürfen. Sein Forschungskollege Bernd Dietermeier vom Lehrstuhl für Strafrecht und Kriminologie kündigte an, man werde versuchen, möglichst viele Informationen zum Thema zusammenzuführen. Dafür werde man zunächst Interviews mit Experten führen und Thesen erarbeiten, um diese dann an konkreten Strafverfahrensakten empirisch zu überprüfen. Die Liste der 20 Gründungsmitglieder von White IT reicht von der Ärztekammer Niedersachsen über den Hightech-Verband Bitkom, den Deutschen Kinderschutzbund, ECO, Evertel, FSM, Fujitsu, das Hasso-Plattner-Institut der Uni Potsdam, IBM, Microsoft, Oracle, bis hin zu den Firmen Software AG und Secude IT Security. Die beteiligten IT-Unternehmen wollen die Strafverfolgungsbehörden im Rahmen des Zusammenschlusses vor allem durch einen Knopf-Hoff-Transfer mit aktuellen Informationen versorgen, um sie auf den neuesten technologischen Stand zu bringen. Man müsse der, jetzt kommt die Härte, man müsse der starken Täter-Lobby für Kinderpornos im Netz eine Lobby für Kinder und Jugendliche entgegensetzen, so der Jugendmedienschutzbeauftragte des Deutschen Kinderschutzbundes Eckhard Mutschler. Starke Täter-Lobby. Ja, jetzt will ich Namen. Pfeife, nenn Namen. Zeig, wo gibt es irgendwo eine Täterlobby? Von der habe ich so überhaupt noch nie was mitgekriegt. Entweder ich lebe hinter einem Berg oder es gibt diese ominöse Täterlobby nicht und ich glaube, es gibt sie nicht. Weil das ist einfach mal Bullshit. Na, starke Täterlobby. Ha, ha, ha. Nötig seien neben der Ermittlung der Kriminellen die Stärkung des Opferschutzes, die Verhinderung weiterer Missbräuche und damit auch die Ausrottung des kommerziellen Marktes für entsprechende Inhalte offline wie online. Entscheidender Faktor bei dem Bündnis sei, dass zum ersten Mal auch die Wissenschaft dabei ist. Damit könne die Emotionalität aus der Debatte herausgenommen werden und das weitere Vorgehen auf eine knallharte Faktenbasis gestellt werden. Na, starke Täterlobby, my ass! Na, also das ist eine Aussage, die will ich bewiesen sehen. Der Kerl redet aus seinem Arsch. Und das kriegt er irgendwie hin. Normalerweise kann man ja nicht aus seinem Arsch reden, aber der redet sowas von aus seinem Arsch. Starke Täterlobby. Will er am Ende auch noch rüberwachsen lassen, alle, die gegen die Zensur waren, sind Täter? Na, alle 100 wie viel 30.000 waren es? 134.000? Na? Alle 800.000 Piratenparteiwähler? Komm her, mach so eine Aussage. Das machst du einmal in deinem Leben, diese Aussage. Das machst du so einmal in deinem Leben, diese Aussage, dass du danach nämlich aus dem Strafverfahren nicht wieder rauskommst. Zis. Die öffentliche Diskussion der vergangenen Monate über Websperren und das von Bundespräsident Horst Köhler nach wie vor geprüfte und im schwarz-gelben Koalitionsvertrag zurechtgestutzte Zugangserschwerungsgesetz habe aber auch gezeigt, dass rechtswidrige Inhalte im Internet nicht effektiv dadurch bekämpft werden können, indem sie einfach ausgeblendet werden. Ach, no shit, Sherlock! Na? Däh. Aber ja. Na, also da fällt mir dann auch echt nichts mehr zu ein. War eine Meldung von Sonntag. So, und dann gibt es da noch Google hilft umgehen. Den nehme ich noch mit. Google bietet nämlich jetzt einen eigenen öffentlichen DNS-Server an. Hau ab, S-Bahn. Und will mit einigen neuen Ideen dafür sorgen, dass DNS-Anfragen schneller werden. Nutzer können den Google Public DNS ab sofort ausprobieren. Der hatte, glaube ich, irgendwie die IP 8.8.8.8. Einfach nur 4.8. Der neue DNS-Dienst von Google ist zunächst als experimentell gekennzeichnet. Er ist ein weiterer Ansatz von Google, mit dem das Unternehmen den Zugriff auf Webseiten schneller machen will. Schließlich zieht der Aufruf so mancher Website zahlreiche DNS-Anfragen nach sich. Für kürzere Anfragen sollen in erster Linie clevere Caching-Mechanismen sorgen. So implementiert der Google Public DNS beispielsweise Prefetching. Noch bevor ein DNS-Eintrag ungültig wird, seine Time-to-Live abläuft, erneuert der DNS-Server seine Daten. So steht nach Möglichkeit immer eine aktuelle Version bereit, die direkt an den Nutzer ausgeliefert werden kann, ohne dass der DNS-Server die Daten erst während einer Nutzeranfrage heraussuchen muss. Weitere Tricks sollen für mehr Sicherheit sorgen. Solange Protokolle wie DNSSEC noch nicht verfügbar sind, würfelt Google Groß- und Kleinbuchstaben in seinen DNS-Anfragen durcheinander und integrierte zusätzliche Daten in seinen DNS-Nachrichten, um Spoofing zumindest zu erschweren. Dabei verspricht Google, sich an die DNS-Standards zu halten. Es werden keine Anfragen geblockt, wie beispielsweise hierzulande im Rahmen des Zugriffserschwerungsgesetzes geplant. Zugangs, nicht Griffs, aber egal. Auch sollen keine Anfragen gefiltert oder wie bei manchen Providern umgeleitet werden, wenn eine Domain nicht existiert. Jetzt muss man also nur noch Google benutzen können. Das sollte so schwer nicht sein. Ne? Dass man damit ganz unauffällig Zensur umgehen kann, immer vorausgesetzt, sie halten sich dran und machen das international. Dass sie nichts blocken. Dann viel Spaß beim Zugangserschweren. Das wird dann nahezu unmöglich. War eine Golem-Meldung von gestern. Und den Rest, den ich hier noch liegen habe, den lasse ich einfach mal hier liegen, werfe einen Blick in die Musikecke. Da findet sich etwas, was euch jetzt sicherlich sehr überraschen wird. Aber ich habe von Anthony Rankin den 8. Titel aus dem Album The Distance nominiert, der darf euch irgendwie so ganz dumpf bekannt vorkommen von vor ungefähr 2 Wochen. Hust, hust. Ja, ich hatte doch gesagt, der Titel kommt nochmal. Nämlich Virtual Reality in 5 Minuten 8. Zu finden im Podsafe Music Network, Music Alley oder wie immer das Ding heute heißen mag. Von Anthony Rankin aus dem Album The Distance. Und danach gibt's das, was ich im Intro schon versteckt habe, in etwas vollständiger. Wo ich leider noch das Problem habe, dass es keinen Podcast von der Heute-Show zu geben scheint. Sonst würde ich mir auch die ganze halbe Stunde komplett immer zu Gemüte führen wollen. Aber ja. Also jedenfalls das Ding gefunden auf YouTube via Fefe. Und das Ende darf euch bekannt vorkommen. Ja. So. Und dann? Dann sage ich einfach mal wieder Danke fürs Anhören, Runterladen, Streamen oder was auch immer ihr sonst so gemacht habt. Um mich auf die Ohren zu bekommen. Und ich sag dann mal viel Spaß mit Virtual Reality von Anthony Rankin und der kompletten Steuergeschenkefassung von Heute Show. Und bis zum nächsten Mal, wenn da nichts dazwischen kommt. Doesn't know mine.
of a perfect line. Why am I scared? What is keeping me at bay? When the only thing I want is to be in a presence for just one day. Am I living in a virtual reality? Manifestation of an undiscovered fantasy. Baby, I'm just trying to find me. Never know if you never try. Never know joy if you never cry. So how can we know life if we don't die? Moment, I envision in my mind,
I envision in my mind,
plays out like a movie, everything works out just fine,
everything works out just fine.
In a world I'm a prisoner, it's harder than you think, jumping off the edge ain't all that easy, even when you're wrong. In a virtual reality, manifestation of an undiscovered fantasy. Baby, I'm just trying to find me. Never know if you never try. Never know joy if you never cry. So how can we know life if we don't? Just to break me down, run around. Leave the games at home, baby. Just tell me what you're all about. No wasting time, speak your mind.
Wir erinnern uns, die SPD ist ja nun Opposition, es regiert Schwarz-Gelb. Ich sag mal, ist jetzt nur mein Eindruck, aber so viel besser ist es noch nicht geworden unter der neuen Regierung. Aber vor allem, was ist eigentlich aus Muttis uralten eisernen Prinzipien geworden?
Wachstum auf Pump zu generieren, führt mit Sicherheit in die Irre.
Die Zeit, wo wir auf Pump leben konnten, ist vorbei.
Wir müssen aus dem Leben auf Pump, das wir über Jahrzehnte in der Bundesrepublik gepflegt haben, herauskommen.
Auf Pump leben geht ja mal gar nicht. Schulden machen, das ist okay, natürlich. Ja. Die schwarz-gelbe Logik lässt sich ja für den Laien ungefähr so zusammenfassen. Einfach ganz viele Schulden machen, dann werden die Schulden irgendwann weniger. Schwarz-Gelb ist im Grunde, müssen Sie sich vorstellen, wie ein Säufer, der konsequent gegen den Alkoholismus antrinkt. Fakt ist, wir haben kein Geld. Wir haben kein Geld. Und alle wissen das auch. Guido Westerwelle tut trotzdem so, als ginge es jetzt steil bergauf.
Alle 20 Kernforderungen der FDP, alle konnten im Koalitionsvertrag durchgesetzt werden. Versprochen, gehalten.
Ja, 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 aber es steht eben nicht im Koalitionsvertrag, wie man die Gesetze der Mathematik außer Kraft setzt. Wie geht das? Steuern und Schulden runter. Ist denn da überhaupt keiner mehr in der Partei, in der FDP, der finanzpolitisch durchblickt? Doch, ich kann Sie beruhigen, einer blickt durch. Rudolf Rentschler. Ja, der Name sagt Ihnen jetzt wahrscheinlich nicht so viel, aber er ist auch bekannt als die Drohne Willi aus Biene Maja. Über den macht sich auch Stefan Raab schon seit Jahren lustig. Hier mal der Original Willi.
Ich bin nicht ganz richtig im Kopf. Was heißt das, im Kopf?
Süß, ne? Und jetzt mal der Original Rentschler.
Meine Freunde haben alle gesagt, wir schaffen die Erbschaftssteuer ab, wir diskutieren immer. Heute sind wir bei 80% und es geht weiter steil aufwärts. Ihr müsst es bezahlen, ich bin dann unter der Erde. Auch das ist ein Unding, da hätte man auch ein bisschen verhandeln können. Also, ich habe da kein gutes Gefühl. An dieser Stelle muss ich ausdrücklich sagen, bin ich nicht zufrieden.
Ja, ich auch nicht.
Ja, er wirkt wirklich ein bisschen wie so ein Kandidat bei Schwiegertochter gesucht, aber der Rentschler ist tatsächlich die letzte Stimme der Vernunft in der FDP. Wir erinnern uns vor der Wahl, da haben die nämlich noch rumgetönt, die Liberalen, mit ihrem liberalen Sparbuch. Über 400 Kürzungs- und Einsparungsvorschläge stehen da drin. Zum Beispiel fragten sie völlig zu Recht, warum braucht ein Minister bitte zwei Staatssekretäre? Einer tut's doch auch vor der Wahl, wie gesagt. Was ist denn daraus geworden, Herr Vizekanzler?
Versprochen, gehalten.
Gehalten am Arsch die Räuber. Denn raten Sie bitte mal, wie viele Staatssekretäre Guido Westerwelle aktuell beschäftigt. Genau, drei. Das ist schon mal einer mehr als zwei. In Worten drei, tres, three, trois. Gut, war ja nur einer von ganz vielen Sparvorschlägen auf der Liste, der langen Liste. Wie viel davon, würde mich interessieren, hat die FDP denn nun wirklich vor der Regierungsbildung durchgeboxt?
Diese Liste der Gegenfinanzierung, die die FDP im letzten Jahr vorgeschlagen hat, hat sich jetzt nicht wieder vorgetragen.
Manchmal habe ich fast das Gefühl, Politiker belügen uns im Wahlkampf. Aber nein, bleiben wir fair, bestimmt wird irgendwo gespart.
Zum Beispiel, das ist mal ein kleiner Betrag, warum muss ich ein Friedhofsmuseum in Kassel mit 500.000 finanzieren?
Ich sag das seit Jahren! Dieses verdammte Friedhofsmuseum in Kassel. Ich hasse das Friedhofsmuseum in Kassel. Hier, hab sogar schon T-Shirts drucken lassen. Ne? Wegen dem sind wir doch so pleite. Wenn das endlich weg wäre. Mann. Friedhofsmuseum in Kassel. Zum Glück kommen ja bald die Steuergeschenke. 2010 oder 11 oder so. Aber wie viele Milliarden kriegen wir Bürger denn da nun genau? Fragen wir nochmal nach. Natürlich bei der FDP.
Im nächsten Jahr kommen auf die Bürger 14 Milliarden Euro Entlastung zu.
Es wurde ausgerechnet 24 Milliarden.
Zusammen werden 21 Milliarden Entlastungen bewirkt ab 01.01.2010.
Dann werden wir, denke ich, insgesamt auf 16 Milliarden in diesem Jahr kommen.
Insgesamt, wenn Sie mal reingucken in den Koalitionsvertrag, sind ja mehrere Summen genannt. Einfach mal zusammenrechnen, dann haben Sie das Gesamtpaket.
Ein Genie! Wunderbarer Vorschlag. Machen wir das einfach mal. Zusammenrechnen jetzt die einzelnen Zahlen, die da gerade genannt wurden. Also das waren einmal 14 Milliarden plus 24 plus 21 Milliarden plus 16 plus natürlich 500.000 für das verfluchte Friedhofsmuseum in Kassel. Macht zusammen 75 Milliarden Euro Entlastung. Wir sind reich! FDP, FDP, FDP. Ha. das ist mein Laden. Steuergeschenke sind unser Thema. Steuergeschenke, bis der Arzt kommt. Dazu nun ein Kommentar von Gernot Hassknecht vom Mitteldeutschen Rundfunk.
Steuern runter, Wachstum rauf. So einfach geht die Milchmädchenrechnung. Allein die Gleichung hat einen Haken. Sie geht nicht auf. Erst im Mai 2010 will Schwarz-Gelb nachzählen, wie viel Geld noch zu verschenken ist. Die Antwort steht jetzt schon fest. 0 Euro sind schnell verteilt. Uns Steuerzahler stellt sich da nur noch eine Frage. Wer hat euch Penner eigentlich ins Gehirn geschissen? Wir haben's doch längst kapiert. Geschenkt kriegen wir original gar nichts. Und wenn doch, dann klaut ihr Verbrecher uns das Doppelte an anderer Stelle. Glaubt ihr denn, das mag keiner? Sehe ich aus wie ein Vollidiot? Hä? Los, Westermiller, sag's mir ins Gesicht. Sehe ich aus wie ein verdammter Vollidiot? Euch Brüdern will ich jetzt mal was sagen. Steckt euch eure beschissenen Steuergeschenke mit Anlauf hinten in eure fetten Ärsche.
Ja. Wie gesagt, Gernot Hassknecht vom MDR.